Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir an diesem regnerischen Morgen ist der Daniel. Hallo Daniel, aber nicht mein Daniel, der andere Daniel.
Hallo Manu, schönen guten Morgen.
Du warst neulich schon mal da, du bist, stell dich doch selber kurz vor am besten.
Ja, ich war letztens schon mal bei deinem Kollegen Daniel zu Stealth Inc. und ich schreibe für zockworkorange.com.
Genau, du warst ja auch schon ein paar Mal dabei. Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber du warst ja auch schon zu Breakfast-Zeiten dabei.
Genau, ja.
Und wir waren auch lecker Pizza essen auf der Gamescom zusammen.
Das stimmt, ja.
Und haben unsere Bärte aneinander gerubbelt.
Ja, da waren ja wirklich fast alle bärtig, außer der andere Daniel.
Das stimmt. Ja. Genau, regnerischer Tag. Wir wollen uns heute unterhalten über einen PSN-exklusiven Titel, der der passender nicht sein könnte zu diesem Herbstwetter. Ja. Das Spiel heißt nämlich auch Regen, Rain, beziehungsweise in Asien irgendwie Lost in the Rain, was eigentlich ein viel schönerer Titel ist bei diesem Spiel. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich habe das Spiel, den Trailer, der hat mich sehr fasziniert. Vor 2 Jahren, glaube ich, auf der Gamescom, da war der in dieser Sony-Präsentation nur ganz, ganz kurz angeteasert. Und man hat diese Grundmechanik des Spiels gezeigt bekommen. Vielleicht magst du das mal kurz erklären. Du hast gerade genau gesagt, du warst, glaube ich, auch da.
Ja, ich war auch da. Man sah halt vom Anfang an nur, dass es um einen Jungen gehen wird, der scheinbar unsichtbar geworden ist und dessen Umrisse schemenhaft sozusagen vom Regen preisgegeben werden. Das war das Einzige, was man, glaube ich, auf der Pressekonferenz vor 2 Jahren erfahren hatte.
Genau, man hat ein bisschen gesehen, wie er da durchläuft und wenn er weiter unter das Dach gekommen ist, hat man nur noch nasse Fußspuren gesehen und ihn nicht mehr und dann streckt er die Hand raus und man sieht nur noch die Umrisse von der Hand, weil die wieder im Regen sind. Und dann kam nur so schön typografisch irgendwie Rain, das neue Spiel von SCE Sony Studio. Und das war es dann auch schon, dann irgendwie 2013. Und alle so im Raum so, oh, schön. Das war vor dieser ganzen, bevor Sony so beschlossen hat, da diese Indie-Attacke zu starten, war das so, ja, darauf habe ich Bock.
Ja, die haben da schon ein bisschen mit angefangen damals, mit diesen diese experimentelleren Spiele anzuteasern und ich meine, mit Flower und Journey und so.
Genau, gab's ja immer wieder mal, ja.
Haben sie das immer wieder gemacht und ich würde sagen, Rain fällt auch ein bisschen eher unter diese Kategorie der eher künstlerisch angehauchten Spiele.
Prätentiöse Indie-Kacke.
Genau. Ist das noch Indie? Nee, ich glaube nicht, aber
genau, jetzt ist das Spiel da.
Ja.
Und lass uns doch mal drüber reden, ob das unsere Erwartungen erfüllt hat. Wir sind jetzt beide durch. Wir werden auch, glaube ich, gegen Ende des Podcasts auch so ein bisschen spoilern, weil man muss das Spiel jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt durchgespielt haben, um den Podcast zu hören. Also wir werden jetzt erstmal ganz normal über das Spiel reden. Wir geben vielleicht nochmal eine kurze Warnung, aber so richtig schlimm spoilern kann man bei dem Spiel eigentlich, glaube ich, nicht.
Nicht großartig, nein. Also erstmal, wie gesagt, es geht um einen Jungen, der unsichtbar wird. Und zwar verlässt er nachts das Haus, weil er vor seinem Fenster ein Mädchen gesehen hat, die auch scheinbar unsichtbar ist. Und vom Regen halt erkennt er sie und wird neugierig und rennt ihr hinterher und stellt fest, dass die von einem Monster verfolgt wird.
Genau, deswegen rennt er ihr hinterher.
Deswegen verlässt er das Haus und wird dann halt auch unsichtbar. Aber auch die Monster sind halt unsichtbar. Und
in dem Moment, wo er durch diese goldene Tür rennt, verliert er eben auch diese Form.
Genau.
Ja.
Und damit spielt der Spieler die ganze Zeit, dass sowohl der Hauptcharakter als auch die Monster zum Teil unsichtbar sind. Zum Teil, weil richtig unsichtbar sind sie ja nur, wenn der Regen nicht auf den Körper fällt. Zum Beispiel unter Häuserdächern, Markisen, Vorsprüngen und sowas. Und im Regen sieht man halt immer so die Silhouette. Was auf jeden Fall ganz schön ist, gleich vorweg, ist, dass man unsichtbar ist, ist natürlich ein bisschen schwierig zu navigieren, aber das haben sie sehr clever gelöst, indem dann zum Beispiel, man sieht leicht die Fußstapfen auf dem Boden noch, so den Staub aufwirbeln, oder es fallen halt dann Gegenstände um.
Genau, man kann gegen irgendwelche Tische oder Flaschen rempeln,
genau.
Was auch wieder zum Problem werden kann, wenn die Monster dich dann eben hören.
Also genau.
Diese Grundmechanik, die dieser Teaser versprochen hat, die funktioniert auch richtig gut. Also dieses Spiel ist ja eigentlich, du hast es in deinem Test auch geschrieben, ist ja eigentlich auch nur eine neue Variation von diesem Licht- und Schattenspiel.
Genau, also was bei jedem anderen Stealth-Spiel im Grunde halt Sichtbarkeit durch Helligkeit und Licht ist und Schatten ist, ist hier halt nur, der Regen gibt einen Preis und man ist halt überdacht, je nachdem, ne?
Genau. Ja. Aber es funktioniert ganz gut und diese Illusion funktioniert auch. Also man fühlt sich trotzdem anders durch diesen Regen. Und das Spiel schafft es auch ganz gut, dieses Regen hat ja immer so was Melancholisches, ne? So düstere Herbsttage und es ist auch noch mitten in der Nacht und die ganze Stadt ist klatschnass und es regnet ja nonstop in diesem Spiel. Diese Stimmung, die wird schon wahnsinnig gut eingefangen. Also das ganze Spiel geht auch sehr malerisch los. Die Intro-Sequenz wird mit so aquarell gezeichneten Bildern, die sehr sehr flächig gezeichnet sind, wie so ein Kinderbuch, also sehr, sehr wässrig, also mit sehr viel Wasser, die Wasserfarbenbilder gemalt, und sind so minimal animiert, also man sieht so Standbilder, die sich dann eben abwechseln, und sind auch, die Bilder sehen auch aus, als wenn diese Aquarellbilder nochmal in den Regen gekommen wären, also sind so fette Farbkleckse drauf, wo Regentropfen quasi das Bild nochmal so ein bisschen verwaschen haben, und damit geht das Spiel los, und es sind so schwere Klavierklänge auch noch dabei. Und ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Die Stadt der verlorenen Kinder?
Nee. Vom Namen her? Vom Namen ja, aber ich glaube, ich nicht gesehen.
Nee, also nee. Daran hat es mich auch so ein bisschen erinnert. Also so dieses düstere, schwere, so muss man sich auch die Stadt vorstellen. Also sobald man da in diese dunkle Stadt kommt, ist es so eine ganz, so ein leicht gruselige, verlassene, dunkle Stadt mit sehr viel verwinkelten Gassen. Hat so was Europäisches, Französisches
irgendwie. Genau, ich habe so ein bisschen an so eine Gothic-Novel gedacht, ne, weil die Straßenzüge auch so eng und verwinkelt sind und alles ist düster und dunkel.
Und verlassen und, auch, ja.
Genau, und dazu diese passende, leicht klassische bis später auch jazzige Musik. Und es ist, glaube ich, ein bisschen an das Paris der 20er, 30er ungefähr angelehnt.
Ja, definitiv. Also diese Einschläge sind auch klar erkennbar. Also es kommt dann auch immer so ein Akkordeon noch dazu von der Musik. Und die Architektur erinnert schon sehr daran, auch so Bistros, die dann irgendwie da in den Straßen aufgestellt sind, die wo halt noch Tische und Bänke drumstehen und diese typischen Markisen.
Genau, alte Autos aus der Zeit stehen dann rum und blockieren manchmal die Wege. Ja.
Und arg viel mehr Story, also das ist alles sehr vage angedeutet, es wird nicht erklärt, in welcher Zeit du bist, die Personen haben keine Namen, das Monster heißt The Unknown,
The Unknown. Genau. Die beiden Hauptfiguren, also der Junge und das Mädchen, heißen einfach auch nur The Boy and The Girl.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob nicht ganz am Ende vielleicht doch die Namen noch genannt werden. Das nee, weiß ich ganz nicht. Nee, ja. Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ja, genau, sehr mysteriös angehaucht und es gibt einem auch keine Infos darüber. Es ist, wie gesagt, mehr so eine, ich habe ein bisschen so eine Schauergeschichte für Kinder auch erinnert gefühlt. Ja. Also der Buhmann kommt und so. weil er wacht ja aus einem Fiebertraum auf. Der Junge und durch den Regen und durch das Fieber wird er halt wach und kann nicht mehr schlafen. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen an so eine gruselige Kindergeschichte erinnert gefühlt, auf jeden Fall.
Ja, und es spielt ja auch damit. Also die Monster, genau, die man dann so schemenhaft erkennt, sind auch, also haben so was Dinosaurierartiges.
Hunde, Dinosaurier, Ratten, alles genau, Mögliche im Grunde, ja.
Aber eben auch in ihrer mutierten Form,
genau,
die sie dann nicht verfolgen. Genau, lass uns kurz die Mechanik, also diese Stealth-Mechanik, die steht schon im Vordergrund, es kommen so ein paar kleinere Rätsel dazu. Plattformer würde ich das jetzt nicht nennen, es ist kein Puzzle-Plattformer oder so, sondern eher so ein, ja, wenn man es jetzt einsortieren müsste, irgendwie so Adventure, Action-Adventure-mäßig von der Steuerung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Steuert sich manchmal ein bisschen träge, fand ich, gerade bei den Sprungpassagen. Deswegen, also ich habe mehrfach Puzzle-Plattformen auch mitgelesen in Reviews, aber ich finde, Stealth ist schon eher das, also Stealth nicht im Sinne von sehr, sehr schwierige Stealth-Elemente wie einem, keine Ahnung, Metal Gear Solid oder so, aber
nee, aber die Puzzle bestehen quasi darin, dass du dich immer irgendwo unter einem Vorsprung verstecken musst, damit die Monster dich nicht erkennen und dann
sonst bist du halt schnell genug weg. Oder die halt musst einen Schalter betätigen und eine Kiste verschieben, um dir neue Deckung zu bauen.
Also ein klassisches Beispiel zum Beispiel, dass du bist auf der oberen Plattform, das Mädchen ist auf der unteren, steht irgendwie in der Enge, das Monster sieht sie und dann schiebst du oben eine Holzplatte an eine gewisse Stelle, damit unten drunter der Regen eben nicht mehr ist, damit sie sich da drunter verstecken kann.
Genau,
das oder ist kannst, dann schon das höchste der Gefühle.
Was du kannst sichtbare angeht. Gegenstände aufnehmen, ich glaube Teddybären waren das meistens oder so. Ja, du kannst damit dann eine Puppe auf jeden Fall, und kannst damit so die Monster weglocken. Während du unsichtbar bist, sehen die halt nur die Puppe und kannst die dann so wegwerfen und sowas. Also spielt schon ziemlich mit diesem großen Teil mit den Stealth-Elementen. Ja.
Also es ist ein ganz klares Stimmungsspiel.
Ja.
Es ist kein Core-Game, es ist aber auch kein Casual-Game. Es ist einfach nur, es will dir, es will dich in diese Stimmung versetzen, es will dir auch keine große Geschichte erzählen, sondern einfach man muss sich bei diesem Spiel treiben lassen von dieser Melancholie.
Ja, ja, also definitiv.
Und natürlich von der Neugier. Also was mich auch dann so ein bisschen getrieben hat, immer so zu wissen, was ist denn jetzt mit diesem Jungen, was ist denn jetzt mit diesem Mädchen? Die erste Hälfte vom Spiel rennt man ja quasi die ganze Zeit dem Mädchen hinterher und ist gar nicht an ihr dran.
Und verliert sie ständig und sie sieht einen nicht. Ja. Das macht einen so ein bisschen frustriert, so nach der Zeit auch, aber jetzt im guten Sinne. Ne? Man denkt sich, oh Gott, da ist sie endlich. So, jetzt kann ich endlich mit ihr reden und kann Antworten kriegen, was hier eigentlich los ist. Und dann durch einen Zufall sieht sie mich dann doch nicht und verschwindet wieder.
Genau, und ab der Hälfte des Spiels, da treffen die sich dann endlich und es findet dann auch keine richtige Kommunikation statt. Also das ganze Spiel meint oder die Entwickler meinen, dass sie die Melancholie dadurch unterstützen, dass halt keinerlei Sprachausgabe im Spiel drin ist. Es gibt keinen Erzähler, es gibt keinen Narrator, es gibt keinen Dialog zwischen den Figuren. Es ist wie bei einem Märchenbuch, gibt es Textpassagen, die eingeblendet werden und die werden aber ganz hübsch in die Spielwelt quasi so eingeblendet. Also du hast dann so einzelne Sätze, die dann halt so schräg irgendwie im Bild drinstehen, wenn du an einem bestimmten Trigger vorbeiläufst.
So ein bisschen wie bei so einem Neo-Noir-Film, wie ich das erinnert. Kennst du das, wenn das dann auch so eingeblendet ist, ne? Das ist der Name von einem Charakter, der irgendwie auf der Hauswand erscheint und sowas. Genau. Ist ganz nett gemacht.
Bei Splinter Cell hatten sie das ja auch mal ganz cool gemacht, fand ich. Aber hier ist es ein bisschen lyrischer quasi. Also es ist ein ganz normaler Font.
So indirekte Erzählung, also die reden nicht direkt zueinander, sondern sozusagen der Erzähler erzählt einem immer, was die gesagt haben.
Ja. Also da steht dann so, the boy was near the girl, Punkt, 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 but she didn't see him, Punkt,
genau.
Yet, Punkt, oder sowas in der Art. Ja.
Ja.
Da hat man da immer so die Hoffnung, man erfährt jetzt mal ein bisschen was, warum und was das jetzt alles soll. Es bleibt aber eigentlich bis zum Ende sehr, sehr vage. Also auch wenn man das Spiel fertig hat, hat man eigentlich noch genügend so, Fragezeichen wäre jetzt das falsche Wort, aber es fühlt sich nicht so klar an wie jetzt zum Beispiel Papo.io.
Also ich hatte so eine eigene Theorie dazu, dann würden wir jetzt aber schon Richtung Spoiler kommen.
Ja, das können wir ja gleich machen, aber du stimmst mir ein, dass das Spiel haut dir nicht auf die Nase, was es
absolut aussagen nicht. Will. Es bleibt stets mysteriös und verschwommen, ja. Genauso wie das Spiel an sich auch relativ verschwommen ist. Ne?
Hast du Papio gespielt?
Nee, das hat der Kollege gespielt.
Genau, aber das hat mich immer ein bisschen so daran erinnert, weil es ja auch so ein Metaphernspiel war. Also du hattest ja diesen Jungen mit diesem Monster. Das Spiel kennst du ja so ein bisschen, ne?
Das Spiel kenne ich, ja klar.
Genau, und das war ja von Anfang an klar, das kommt ja sofort im Intro, wird gesagt, dass es eine Metapher ist für die Alkoholkrankheit des Vaters. Ja? Dieses Monster ist der alkoholkranke Junge, Vater, und der Junge hat halt dieses Monster als Vater, was, wenn er nicht getrunken ist, sein Freund ist, und wenn er getrunken hat, wird es halt zum bösen Monster. Und damit spielt das Spiel ja auch dann die ganze Zeit und baut darum die Mechanik. Und so ist es bei Rain eigentlich gar nicht. Man hat aber immer so das Gefühl, man könnte wahnsinnig viel in dieses Spiel reininterpretieren.
Ja, das ist auch eigentlich wunderbar, weil gibt ja auch nachher diese Szene, wo man dann sozusagen aus dieser, ich weiß nicht, ob man es Traumwelt nennen kann, oder diese nächtliche Schattenwelt, sozusagen in eine andere Welt wieder reinschaut. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Und da kommen dann so die ersten Theorien, wie bei mir zumindest, auf, was es alles sein könnte. Ne?
Genau, aber das ist wie bei einem Märchen eben auch, dass das Spiel das den Spielern überlässt. Also es hat ein klares Ende, so von der Geschichte in sich, aber es definiert nicht, was es sein soll. Ja, bevor wir jetzt irgendwie noch über die Ende-Theorie vielleicht ein bisschen spekulieren wollen, wie hat es dir denn insgesamt so gefallen? Also ich hatte mich drauf gefreut, weil ich eben so Spiele wie Papo.io mag oder Journey oder so auch solche. So, ja, ich mag einfach so, wenn diese Grundprämisse eine andere ist als sonst üblich, wie jetzt hier mit diesem Regen, dann fasziniert mich sowas immer und ich habe mich auch sehr drauf gefreut. Aber so richtig happy bin ich jetzt irgendwie nicht mit dem Spiel.
Ich fand es ziemlich solide. Das lag bei mir aber daran, dass ich mich einfach ziemlich mit der Atmosphäre anfreunden konnte. Ich habe es auch wenig an einem verregneten Abend gespielt, auf der Couch, bei dem Tee und so. Und ich hatte einfach, bei mir hat es in dem Moment einfach sehr gut funktioniert, mich in diese Atmosphäre rein zu versetzen. Es krankt auf jeden Fall ein bisschen am Gameplay. Also es ist nicht sonderlich schwer. wenn es schwer ist, liegt es eher daran, dass man eine Sprungpassage nicht richtig hinbekommt. Und also ich meine, dieses Versteckspiel, das ist eigentlich nie sonderlich schwierig. Im Grunde braucht man für kein Rätsel oder für keine Stelle mehr als maximal 2 Versuche vielleicht ungefähr. Ne?
Es gibt sogar noch ein Hint-System, wenn man mal gar nicht kapiert, was es
ist. Stimmt, genau, relativ schnell wird unten rechts eingeblendet ein Tipp, was man machen könnte. Das hat mich aber eigentlich gar nicht so gestört. Also ich fand es einfach schön, durch diese engen Gassen getrieben zu werden. Das ist ja leider auch relativ linear. Aber ich fand trotzdem durch die Architektur und durch das Spiel mit dem Licht und dieser leicht, es ist ja so leicht verblurrt, würde ich sagen. Es ist ja nie so richtig scharf durch den Regen. Es wirkt ja echt durch so einen Regenschleier immer auf die Welt gucken. Hat mich das eigentlich schon fasziniert, durch diese Städte, durch die Stadt zu laufen. Und ich meine, die Orte wechseln ja auch so ein bisschen. Es sind ja nicht nur Straßenzüge, du kommst auch in eine Fabrik, in einen Zirkus.
Ja, aber es bleibt schon sehr, sehr ein. Es bleibt schon sehr seiner Stimmung treu in dieser Stadt. Ja, also diese Stadt verändert sich ein bisschen durch die Geschichte, aber es bleibt schon innerhalb dieser. Es ist jetzt nicht so, dass man auf einmal irgendwie in eine Dschungellandschaft oder so rumläuft. Ja. Also optisch bleibt, und Stimmung, da stimme ich mit dir überein. Also ich finde es wunderschön anzugucken. Die Architektur ist toll, diese Regeneffekte, das Wasserplätschern, auch dieser Wechsel zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Geschichten. Ich finde diesen, warum die, also dieser Regeneffekt funktioniert, aber er sieht nicht andersrum. Wenn du jetzt unsichtbar wärst und du stehst im Regen, würde ich mir das anders vorstellen, was ich von dir erkennen würde, als so wie es jetzt in dem Spiel visualisiert ist.
Ja, ich denke mal, das ist halt ein Eingeständnis, um es letztendlich spielbar zu machen.
Ne? Also die Figuren sind ein Tick zu detailliert dafür, dass sie nur quasi von Regenplätschern gezeichnet werden. Aber gut, das ist ein Nitpicking. Insgesamt, die Stimmung fand ich toll, aber ich bin sprichwörtlich ein paar Mal eingeschlafen bei dem Spiel. Also ja, es ist nicht wirklich sehr spannend.
Es ist ruhig, es ist sehr, sehr ruhig, das stimmt, ja. Und an manchen Passagen dachte ich auch so, okay, das könnte jetzt ein bisschen schneller gehen und jetzt kommt schon wieder das unbekannte Monster dazu.
Wortwörtlich übrigens, nicht sprichwörtlich, Entschuldigung.
Ja, du hast es ja eben schon gesagt, dass du gestern eingeschlafen bist.
Nee, es baut nicht wirklich Spannung auf und man läuft halt Stunde zu Stunde. Also es ist jetzt kein sehr langes Spiel, aber es ist jetzt auch nicht, ich weiß nicht, an einem Abend schafft man es, glaube ich, nicht so ganz. Also es sind schon.
Ich habe es an einem Abend gespielt, das sind ungefähr 2,5 bis 3 Stunden.
Nein, das dauert länger.
Ich habe 3 Stunden gebraucht, ohne Witz.
Ernsthaft? Ja. Also es sind irgendwie, glaube ich, 8 Kapitel oder so und ich würde jetzt sagen, so ein Kapitel dauert vielleicht eine halbe Stunde.
Ja, 20 Minuten bis eine halbe Stunde vielleicht, aber
das letzte Kapitel. Das liegt wirklich daran, dass ich immer eingeschlafen bin.
Ja, also ich sag mal so, die Geschichte ist wirklich sehr, sehr ruhig erzählt. Und du hast jetzt keine großen Cliffhanger von Kapitel zu Kapitel, dass du unbedingt jetzt wissen willst, wie es weitergeht. Nee. So, ne?
Das Problem ist, es meandert dann irgendwann so ein bisschen vor sich hin. Also die erste Hälfte ist, man will wissen, was los ist, dann trifft man dieses Mädchen und dann dann kommt noch mal eine Stelle, denkt man so, oh, jetzt geht's irgendwie zum Ende zu und dann auf einmal ist man wieder Reset auf Anfang, dann läuft man wieder rum und man muss wahnsinnig oft das Gleiche machen, so im Sinne von, oh, schon wieder muss ich vor dem Monster flüchten und nochmal und nochmal.
Ja, das meinte ich gerade, also du verlierst das Mädchen ja mehrfach, ne, also nicht nur einmal, dass du sie fast erreicht hast und dann rennt sie doch wieder weg. Damit haben sie es ein bisschen versucht, in die Länge zu ziehen. Vielleicht hätte es eine Stunde weniger auch getan, also vielleicht 1-2 Passagen weniger. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also es ist kein Burner, was die Erzählung der Geschichte betrifft, ne, vom Storytelling her. Nee. Die Immersion passiert wirklich eher dadurch, dass du dich in diese Stimmung reinversetzen kannst, als dass du dich durch.
Und man darf wirklich nicht arg müde sein, wenn man anfängt.
Ja, wahrscheinlich.
Weil sonst lullt die Atmosphäre. Es spricht ja auch für das Spiel. Also es ist ja wirklich so melancholisch und ruhig, dass es ja einen auch wirklich runterbringt. Es ist jetzt kein Mario Kart, wo man irgendwie auf der, oder ein Splinter Cell, wo man irgendwie auf der Kante vorne vom Stuhl sitzt und mitfiebert. Es lullt einen wirklich ein und man verliert sich so ein bisschen in diesem Regengeplätscher. Es ist schon sehr nett. Also das, was es will, erreicht schon ganz gut.
Eben, deswegen habe ich das auch nicht so stark kritisiert bei mir. Weil ich halt finde, dass es das ja gar nicht will. Es will ja es ist ja fast so ein Einschlafmärchen für Kinder im Grunde, was ich eben sagte. Es erinnert mich an so eine Schauergeschichte, wie man sie wahrscheinlich im vergangenen Jahrhundert noch an Kinder erzählt hat, ne? Vom dunklen Bösen, was in der Nacht auf einen lauert und so, ne?
Ja. Ja, also wie gesagt, meine Kritik ist einfach, dass es so ein bisschen nicht weiß, wo es hin will in der Mitte und da sich so ja, verliert. Stimmt. Und ich glaube, da verliert es auch viele Spieler. Also wenn man das nicht wie du an einem Stück durchspielt, weil man irgendwie fit genug ist und genug Koffein drin hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man die ersten 2 Stunden gespielt hat und dann vergisst man das Spiel auch schnell wieder oder lässt es auch mal liegen. Und wenn man dann irgendwie nach 3 Tagen später wiederkommt, dann ist es irgendwie weg, der Moment. Also man muss schon in der richtigen Stimmung sein dafür. Und ich glaube, dass das Spiel sich da selber ein bisschen unter Wert verkauft, wenn du weißt, was ich meine. Also es könnte, glaube ich, noch ein bisschen mehr aus dieser Atmosphäre und Stimmung machen. Und wenn es ein bisschen mehr wüsste, was es eigentlich erzählen will.
Ja, sie haben definitiv ein bisschen mehr Aspekt auf die Unsichtbarkeit gelegt und damit ein bisschen gespielt, ne? Mit neuen, also nicht komplett neuen Ideen, aber mit dieser Mechanik gespielt und halt sehr viel auf die Atmosphäre gesetzt und dabei vielleicht ein bisschen vergessen, dass Storytelling auch wichtig, noch ein bisschen wichtiger gewesen wäre, ja, das ist absolut.
Gut, dann können wir jetzt ja zum Spoiler-Part kommen, für die, die es auch durchgespielt haben und wissen wollen, wie wir das Ende interpretieren. Oder? Spoiler?
Ja, Spoilerwarnung ab jetzt.
Genau.
Klar. Ja, also ich habe gerade schon gesagt, die Szene, wo man kurz nach dem Zirkus, oder doch kurz nach dem Zirkus, wo man das erste Mal auch den Unbekannten einfangen kann. Also, ne, das haben wir eben gar nicht gesagt, aber jetzt, wer jetzt noch zuhört und es noch nicht gespielt hat, man kann Gegner nicht bekämpfen, man kann sie nur umgehen.
Stimmt, das haben wir gar nicht gesagt.
Das haben wir nicht gesagt, stimmt, ja. Man kann Gegner nicht bekämpfen, man kann sie nur umgehen oder sie in Fallen locken. Durch zum Beispiel, indem man andere Monster auf sie hetzt, diese kleinen schabenmäßigen Viecher, ja, die dann auch die eigenen Mitmonster angreifen, ja. Auf jeden Fall sieht man dann ja das Mädchen, man steht vor dem Haus des Mädchens, sieht sie aber von draußen, wie sie selber im Bett liegt.
Und da dachte ich eigentlich schon, ich bin am Ende vom Spiel.
Ja, das dachte ich vielleicht noch nicht in dem Moment, aber da habe ich mir so erstmal Gedanken drüber gemacht, was das alles sein könnte. Mein erster Gedanke war vielleicht, dass es irgendwie tatsächlich nur eine Traumwelt ist, in der die beiden irgendwie verbunden sind. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass am Anfang ja gesagt wird, dass der Junge ja diesen Fiebertraum hatte. Mhm. Oder dass er Fieber hat. Und ich hatte dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht ist es auch so eine Geschichte, dass die beiden halt so eine Art Nahtoderfahrung haben.
Ja.
Das, ne, geht vielleicht fast schon ein bisschen zu weit, aber sie liegt ja auch so regungslos da.
Doch, also das hatte ich an der Stelle auch das Gefühl, weil sie verliert ja dann auch diesen Körper und wird dann
genau,
schwerer ja. Und so. Also ich hatte auch sofort dieses, ich hatte mich dann gar nicht mehr daran erinnert, dass der Junge am Anfang auch gesagt hat, dass er Fieber hat, also der Erzähler. Aber in dem Moment hatte ich auch so das Gefühl, es ist so eine Limbo-Welt quasi.
Ne? Also ja, genau, so ein bisschen, ja.
Durch die Krankheit, dass der Junge wahrscheinlich auch krank ist und dass die sich dadurch eben auch so eine Out-of-Body-Experience erleben und diese Monster dann eben auch ganz klar, was weiß ich, diese Krankheit symbolisieren, was dann vor allem
ich
auch...
Ich meine, dass sie dann so eine Art Kampf gegen diese Krankheit, wenn es denn eine ist, führen, kann man vielleicht dann im nächsten Part sehen, weil ich glaube, der vorletzte Kapitel ist ja, glaube ich, wo sie in so einer sehr, sehr M.C. Escher angehauchten Welt rumrennen und sie ständig verirren und so. Das war dann für mich irgendwie so ein bisschen wie so eine Art Kampf gegen, also der letzte Wille zu überleben. Und ja, ganz am Ende sieht man ja auch, wie sie dann sozusagen dem Licht entgegenrennen. Also das Haus von ihm leuchtet ja dann immer. Sie rennen auf dieses Haus von ihm zu. Und letztendlich müssen sie ja dann das Monster in das Sonnenlicht sperren, um es zu besiegen.
Dieser Endkampf, nenne ich es jetzt mal, der war in dem Moment, wo ich an der Stelle war, habe ich auch gedacht, das ist jetzt quasi so der Kampf des Aufbäumen gegen die Krankheit nochmal.
Genau.
Was dann aber allerdings mit dem Ende dann doch wieder ein bisschen relativiert wurde. Also in dem Moment war ich mir ziemlich sicher, dass es irgendwie um Krankheit geht und dass dieses Monster dann, was weiß ich, eine schwere Krebskrankheit symbolisiert oder so, weil dieses Monster fällt ja dann auch auf den Jungen drauf und hält ihn dann ja so am Boden, allein durch das Gewicht. Und
warum findest du, bricht es mit der Krankheitstheorie? Weil ich meine, am nächsten Morgen, ne, wir sind jetzt wie tief am Spoilern, wachen sie ja beide auf und treffen sich ja dann letztendlich auch in der Stadt. Und das würde ja dafür sprechen, dass sie im Schlaf diese Krankheit überstanden haben.
Ja, aber deswegen kann ich das, also ich hatte dieses Monster so als Krebskrankheit oder tödliche Krankheit oder sowas quasi ausgemacht. Und als sie dann beide wieder aufwachen, dann war das auf einmal nur noch wieder ein Fiebertraum. Also du heilst ja nicht auf einmal nachts deine.
Nee, also jetzt so eine starke Krankheit wie Krebs hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich meine, wenn man bedenkt, dass das Spiel ja, ne, zu einer Zeit spielt, wo Kinderkrankheiten jetzt noch ziemlich bedrohlich waren, könnte das schon passen, dass es schon eine relativ ernste Situation war.
Was meine ich damit? Ich hatte in dem Moment irgendwie so eine schwere Krankheit im Kopf, gesehen mit diesem Monster. Und als sie dann wieder aufwachen, da war das dann auf einmal, wie du es gesagt hast, so, was man halt auch kennt, wenn man irgendwie Fieberträume hat.
Genau, ja.
Also dann war das halt einfach wirklich einfach so dieses wirre Geträume, was man auch wirklich gut nachvollziehen kann, wenn man schon mal mit Fieber geträumt hat. Gerade diese MC Escher-Passage, wo sie da stundenlang diese Treppengänge hochgeht, das habe ich auch schon mal so erlebt und geträumt in der Art, dass solche nicht aufhörenden Fluchtsequenzen dann irgendwie da sind. Und das hat dann schon wieder alles sehr, sehr stimmig gepasst, gerade durch dieses, ich habe dann das Intro nochmal angeschaut, dass er da wirklich sagt, er hat Fieber. Ja. Quasi nur so halb aufwacht.
Und ich meine, das hat ja trotzdem diesen mystischen Charakter, weil die beiden kannten sich ja vorher nicht. Das spielt ja in einer sehr, sehr großen Stadt, ne? Ja. Und dann, ich glaube, die letzte Szene ist dann, wo dann.
Durch diese nächtliche Orientierung in der Stadt weiß er dann ja am nächsten Morgen, als
er aufwacht, Mädchen wohnt.
Wo das Mädchen wohnt, und dann treffen sie sich und sie erkennt ihn auch gleich. Also das war dann quasi noch so dieser romantische Aspekt. Ja. Das fand ich dann wieder sehr schön, ja.
Ich hatte ja am Anfang, als ich die Preview geschrieben hatte, die Befürchtung, dass es wieder so ein bisschen der kleine Junge will zum Helden-Story wird, ne? Die typische Damsel in Distress-Story. Aber ich finde, das haben sie nachher noch schön gelöst.
Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja.
Nee, dass sie nachher halt wirklich ein Team werden, ne? Und eigentlich der andere kommt gar nicht weiter, ohne dass der andere ihm hilft.
Genau, und das war ein schönes Beispiel jetzt eben auch, dass es diesen Trope gar nicht braucht. Also das Mädchen war zwar in Gefahr, aber es war halt einfach ein Mädchen, was in Gefahr war. Aber es ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern in dem Moment, wo sie sich dann treffen, sind beide gleich gewichtig und beide gleichgestellt. Also spielst halt einfach den Jungen in diesem Spiel, aber es spielt...
Es hätte auch andersrum funktionieren können.
Andersrum genauso funktioniert. Und der weibliche Charakter wird hier nicht nur als diese Bride in the Fridge quasi benutzt, um dem Jungen eine Motivation zu geben, ja. Sondern in dem Moment, wo die sich dann treffen, ist diese Motivation auch weg, weil er wollte einfach nur zu ihr, um ihr Bescheid zu sagen, dass er jetzt da ist. Und dann haben sie ja gemeinsam zu kämpfen gegen das Viech.
Genau, ja. Also beide in derselben Situation im Grunde.
Ja. Ja, und dann fand ich es aber auch fast schon wieder harmlos am Ende, als es dann doch nur dieser Fiebertraum war. Also dieses Ende von Papo Iyo, ich kann es immer nur wieder hervorbringen, das hat auch, obwohl man eben wusste, was diese Metapher von dem Spiel ist, eine sehr, sehr starke Wirkung. Ob man da jetzt Bezug zu hat, persönlich oder nicht, hat trotzdem wahnsinnigen Eindruck hinterlassen und hat einfach sehr, sehr gesessen, so, ja, und hat mich irgendwie auch berührt.
Ich glaube, die Beispiele differieren ein bisschen in ihrer Zielgruppe. Ich glaube, Rain.
Aber viel persönlicher natürlich.
Genau, und ich glaube, Rain will halt eher ein Märchen sein. Leicht gruseliges Märchen, was ja auch wirklich, ist es noch so gruselig, dass man sagen kann, es ist schon für Erwachsene, aber ich würde sagen, man kann es auch als Kind schon spielen. Oder vielleicht mit seinen Kindern spielen. Weil es ist nicht sonderlich schwer, also es ist relativ leicht durchzuspielen und erzählt trotzdem eine schöne Geschichte. Also ich würde sagen, schon ein Spiel für jedermann, für jedes Alter. Und Papa Jojo ist ja von der Grundthematik etwas
erwachsener. Also man muss schon eine Kindheit durchlebt haben, sagen wir es mal so, um nachzuvollziehen, was dieses Spiel mit dem Caballero oder wie er hieß gemacht hat.
Genau, und vielleicht auch schon ein bisschen Vorerfahrung, vielleicht auch mit der Materie haben, was Alkoholsucht aus einem machen kann, ja.
Genau. Ja, und also Vorkenntnisse braucht man bei Rain hier wirklich nicht.
Nee, absolut nicht. Das ist, wie gesagt.
Insgesamt dann doch, aber ich finde es ein bisschen nervig, um nochmal kurz auf die Mechanik. Ich fand diese Tode dann doch etwas bescheuert. Also vielleicht hätten sich da irgendwie noch was einfallen lassen können. Ich fand es dann stellenweise echt nochmal. Und man muss ja die Stellen nicht arg oft machen, aber manchmal hüpft man einfach
irgendwie so jetzt, ja.
Oder das Monster erwischt einen dann doch, weil man irgendwie eine Millisekunde zu spät unter diese Markise gekommen ist. Das fand ich.
Ich fand es, also klar, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der richtig ist. Also die Sprungpassagen sind immer etwas frustrierend. Aber ich fand die Checkpoints waren relativ fair gesetzt. Also ne, die haben dich jetzt nicht ellenweit zurückgesetzt wieder. So habe ich nur den kleinen Abschnitt, den du gerade wirklich nicht geschafft hast, oder nur, ne?
Es war echt ein paar Sekunden immer nur her.
Ja, das war schon okay. Ja, stimmt, es hat auf jeden Fall ein paar Schwächen in der Ausführung gehabt da, ja. Oder ich hatte so ein paar Stellen, wo ich dann einfach nicht den Schalter gesehen habe, den ich eigentlich brauchte oder sowas, ne?
Ja, aber man verläuft sich eigentlich nie. Also so richtig schlimm ist es nicht. Ich fand da diese Linearität, du hast vorhin leider gesagt, fand ich in dem Moment irgendwie bei dem Spiel gar nicht schlimm, weil wenn das jetzt auch noch nicht linear gewesen wäre und man hätte überall noch in der Stadt zurücklaufen können, dann wäre es arg verwirrend gewesen. Dann wäre es, glaube ich, auch nervig gewesen, weil da
ja, gibt es
ja auch nichts zu tun.
Leider meine ich auch gar nicht. Ich meine, es passt zur Erzählung, aber manchmal gibt es dann so Stellen, da hätte ich gerne gehabt, dass man da so ein bisschen was noch mehr erkunden kann. Aber gut, das haben sie nicht eingebaut, das wäre jetzt Quatsch, darüber zu reden.
Was ich sehr gut fand, dass es wirklich gar keinerlei hat auf dem Bildschirm zu sehen war. Also keine Lebensenergieanzeige, keine Punkte. Und es führte dann auch so weiter, dass zum Beispiel auch keine Collectibles oder sowas existieren. Also du kannst in der Stadt nicht irgendwelche Regentropfen
oder sowas einsammeln. Gibt's nicht Collectibles?
Nein, erst nach dem New Game Plus.
Ach ja, stimmt sowas.
Genau. Das fand ich nämlich eine super Lösung.
Ja, das stimmt.
Dass wenn du dann Bock auf sowas hast, dann kannst du New Game Plus starten und dann gibt's Collectibles. Dann kannst du so Memory-Fetzen irgendwie einsammeln.
Ja, stimmt,
aber genau. Aber das hätte mich wahnsinnig gestört, wenn das innerhalb dieses melancholischen Erstdurchlaufens da schon irgendwie...
Also ich finde auch nicht, dass es für New Game Plus passt irgendwie. Ich hab's nicht gespielt. Ich bin nicht so der Riesenfan von diesen Collectible-Aktionen. Ja. Ich finde auch nicht, dass es ins Spiel reinpasst. Und ich glaube auch so, dass der Wiederspielwert nicht so hoch ist. Dafür gibt es nicht genug von der Story her, was man jetzt...
überhaupt nicht, ne. Da geht es also, jetzt nur noch um Trophäen, glaube ich.
Wenn genau. Man kann zwar ein paar Sachen interpretieren und man kann spekulieren, aber ich glaube, einen hohen Wiederspielwert hat es nicht.
Nee. Man kann es ja auch nicht im Koop oder sowas nochmal durchspielen. Das gibt's ja nicht.
Nee.
Mich erinnert es dann auch von der wollte viel, schafft aber nicht alles, aber hat trotzdem eine nette Stimmung.
Ja, das reißt bei mir halt sehr viel wieder raus.
Ja, bei mir eigentlich auch. Also es hat, ich fand es auf jeden Fall gut durchzuspielen. Ich fand es nur zwischendurch ein bisschen langweilig, so mechanisch.
Mhm, ja.
Mich hat es deswegen, wegen diesen Punkten, sehr an The Unfinished Sworn erinnert. Was ich auch vom Trailer super fand. Die erste Stunde fand ich großartig und dann hat es mich auch so verloren. Und dann habe ich es irgendwie durchgespielt, war ganz nett, aber es wusste auch storytechnisch einfach nicht so wirklich, was es erzählen will, hatte aber trotzdem eine nette Atmosphäre, so insgesamt.
Und wie gesagt, es ist nicht sonderlich lang. Ich schätze mal, ich habe um die 3 Stunden gebraucht, lassen es 4 gewesen sein, aber ich finde, man kann es locker an einem Abend schaffen. Ja. Und es kostet, glaube ich, $12.99.
Ja, $15, genau.
Ist meiner Meinung nach okay. Mhm. Also, ne? Absolut. Das passt.
Ja. Gut. Dann danke ich dir für den Besuch.
Ja, gerne. Mal wieder.
Wer noch ein bisschen von deiner Schreibe lesen möchte, den Artikel haben wir natürlich verlinkt auf Zockrock Orange.
Jo.
Und dann freue ich mich auf den nächsten Besuch.
Sehr, sehr gerne. Immer wieder, ne? Mhm.
Tschüss.
Ciao.